Ihr wisst, Paulus schreibt hier an Christen, die unter sehr schwerer Verfolgung leben oder zumindest kurz davor stehen. Kurz davor stehen, verleumdet zu werden und beraubt zu werden, eingesperrt zu werden, gefoltert zu werden, getötet zu werden unter diesem verrückten römischen Kaiser Nero. Und diese Dinge sind auch Realität für viele Christen heute, vor allem in muslimischen Ländern und kommunistischen Ländern, die wirklich einen sehr hohen Preis dafür bezahlen, dass sie Jesus nachfolgen. Uns geht es ja verhältnismäßig wirklich gut, ne? Wir werden vielleicht mal ausgelacht oder belächelt oder vielleicht auch verspottet. Ich kann mich erinnern, auf der Uni war das öfter mal der Fall, weil ich an Jesus geglaubt habe und dazu gestanden bin. Im schlimmsten Fall, vielleicht verlierst du einen Job oder vielleicht verlierst du ein paar Freunde. Vielleicht wirst du verleumdet, vielleicht wirst du angefeindet für deine moralischen Ansichten, deine Einstellung zum Thema Abtreibung oder Sexualität. Aber im Vergleich zu dem, was andere Christen durchmachen, ist ein Witz. Müssen wir uns auch mal vor Augen halten, die Verhältnisse hier. Aber im 2. Timotheus 3, Vers 12 haben wir die Verheißung, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Jesus Christus verfolgt werden. Also wenn du wirklich ernsthaft für Jesus lebst, wenn du jemand bist, der seinen Mund aufmacht und der zu Jesus steht, dann wirst du viele Leute treffen, die offen sind und die berührt sind davon, aber du wirst ganz sicher auch einige treffen, denen das nicht in ihren Kram passt. Und sie werden dich anfeinden. Und ich denke, das Klima in unserer Gesellschaft wird rauer für uns Christen, wenn wir an die Kontroversen um das Christi-Well, das letzte, denken zum Beispiel. Und wer weiß, ob wir vielleicht irgendwann mal eine Christenverfolgung durchmachen müssen. Und manchmal werden wir vielleicht verfolgt von unserem Chef, weil wir nicht bereit sind zu lügen oder irgendein linkes Ding mitzumachen. Manchmal vielleicht sogar von unserer eigenen Familie, von unserem Ehepartner, die sich lustig machen über uns. Ich weiß, meine Verwandten denken, ich bin völlig durchgeknallt. Weil wir andere Prioritäten haben und andere Ansichten haben. Und oft bringt das Spannungen in Beziehungen. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Gott es manchmal zulässt, dass Menschen ungerechtfertigt leiden müssen, einfach nur, weil sie Christen sind. Das ist normal. Wenn dir das nie passiert, dass Leute dich anfeinden, weil du Christ bist, musst du dich fragen, wie ernsthaft, wie konsequent folgst du Jesus nach? Wie sollen wir als Christen unter diesen Umständen leben? Wie lebst du als Christ unter schweren Umständen? Das ist unser Thema heute Morgen. Das ist das Hauptthema vom 1. Petrusbrief. Und der erste Punkt, den ich machen will, ist, oder den Petrus macht, ist, wir müssen Verfolgung und schwere Zeiten und Leiden erwarten. Kapitel 4 heißt es, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Jesu hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgt haben. Also Leute, das ist normal. Das heißt, wir müssen damit rechnen. Tust du das? Bist du bereit dafür? Was, wenn jetzt hier die Tür aufgehen würde und eine Gruppe von Bewaffneten würde hereinstürmen und sie würden sagen, entweder du verleumdest jetzt Jesus oder wir nehmen dich gewaltsam mit und du möchtest besser nicht wissen, was wir dann mit dir machen. Was willst du tun? Was, wenn sie deinen Mann oder deine Frau mitnehmen? Was würdest du tun? Wärst du bereit dafür? Was, wenn euer Pastor eines Tages verhaftet wird, weil das, was er sagt, nicht mehr politisch korrekt ist? Und das ist eher wahrscheinlich, dass das wirklich mal passiert in unserer Gesellschaft hier. Aber wüsstest du, wüssten wir, wie wir leben sollen unter solchen Umständen? Ich denke, viele von uns sind wahrscheinlich eingelullt von diesem bequemen Wohlstandschristentum, in dem wir leben. Wir haben so eine Frage nicht mal in Betracht gezogen oder so eine Situation. Manche leben vielleicht jetzt schon in Kompromissen, damit sie nicht angefeindet werden oder haben Angst, den Mund aufzumachen und von Jesus zu erzählen oder zu Jesus zu stehen. Menschenfurcht. Ich bekenne es, ich habe das manchmal, obwohl es völlig lächerlich ist. Aber wir müssen unsere Menschenfurcht als Problem erkennen und bekennen. Und wir müssen die überwinden, indem wir uns den Wert von Jesus vor Augen halten, das werden wir später noch sehen, und ich glaube auch, indem wir Schritte im Glauben gehen. Du kannst eine Furcht nur überwinden, wenn du die konfrontierst. Also zum Beispiel kannst du mit uns auf die Straße gehen, einmal im Monat. Wir hatten wieder tolle Gespräche übrigens am Samstag auf der Straße. Aber dieser Schweinehund, diese Menschenfurcht, die muss überwunden werden. Schließ nicht Frieden damit. Amen. Ich meine, wir wollen zu all dem werden, was Gott von uns will. Und was er für uns vorbereitet hat. Wir wollen reife Menschen werden. Wir wollen nicht stehen bleiben und irgendwie mit unseren Ängsten oder auch unseren Unzulänglichkeiten Frieden schließen. Also der erste Punkt ist, erwartet, rechnet damit, bereitet euch darauf vor, dass ihr euch nicht immer beliebt macht als Christen, dass ihr verfolgt werdet. Bereitet euch darauf vor in eurem Denken, in eurem Herzen. Und als zweites haben wir letztes Mal gesehen, unser Fokus in diesen schwierigen Zeiten, in allen schwierigen Zeiten unseres Lebens als Christen, sollte sein, ein Zeugnis für Jesus zu sein. Auch für die, die uns verfolgen. Verfolgung, Leid, Schwierigkeiten sind für uns Christen eine Gelegenheit, um Licht zu sein für Jesus. Wir sollen dieselbe Einstellung haben, die Jesus hatte. Nämlich demütig, den anderen höher achten als uns selbst. Wir haben letztes Mal gesehen, Unterordnung unter die Regierung oder auch unter den Chef, der uns vielleicht schlecht behandelt. Oder unter den Ehemann, der Jesus nicht nachfolgt und uns vielleicht nicht so gut behandelt, wie er sollte. Und wir wollen versuchen, durch unser Zeugnis, durch die Art und Weise, wie wir leben und lieben, diese Menschen für Jesus zu gewinnen. Und jetzt zu Beginn unseres heutigen Abschnitts werden wir weitersehen, welche allgemeine Einstellungen wir alle haben müssen. Also es wäre der dritte Punkt hier, 5 Einstellungen, die wir haben müssen als Leib Christi. Im Vers 8. Endlich aber, also ist eine Fortsetzung von dem, was er vorhin gesagt hat, endlich aber seid alle gleichgesinnt oder einig oder einmütig, übersetzen es manche. Also Einheit in unserer Ausrichtung, Einheit in unserem Denken. Leute, besonders in schwierigen Zeiten, besonders in Zeiten der Verfolgung, da ist kein Raum für egoistische, eigenwillige Aktionen. Da muss der Leib Christi zusammenstehen, so wie eine Familie in schwierigen Zeiten zusammenhalten muss. Und auch das ist ein Zeugnis. In Johannes 17 hat Jesus gebetet um unsere Einheit, hat gebetet, dass wir alle eins seien, wie du, Vater, zu ihm betet er, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also dieses Streben nach Einheit, nach Harmonie im Leib Christi, ich würde sagen auch in der Familie, in der Ehe, das ist nicht irgendwie ein Luxus. Das ist Teil von unserem geistlichen Kampf. Das ist überlebensnotwendig. In Markus 3 hat Jesus gesagt, wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus, eine Familie mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Also Einheit ist wichtig. Philipper 1, Vers 27. Wandelt nun würdig des Evangeliums, des Christus, damit ich sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben, das Evangelium, kämpft. Also lasst euch nicht entzweien. Das ist ganz wichtig. Zweite Einstellung, er sagt uns, seid mitleidig. Verfolgung, Anfechtungen, das kann unser Herz verhärten. Es kann zu einem Konkurrenzkampf führen ums Überleben manchmal. So nach dem Motto, oh, besser es hat dich erwischt als mich. Aber seid barmherzig, mitleidig. Mitleiden mit anderen, mitfühlen mit dem anderen, sich identifizieren mit dem anderen. Vielleicht auch Geduld haben mit den anderen, wenn er verletzt ist und wenn er trauert, weil er Verlust erlitten hat und vielleicht gerade ein bisschen schwierig ist. 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit am Leib. Drittens, dass wir voll brüderlicher Liebe sind. Kapitel 1 hat uns Petrus geschrieben, liebt einander anhaltend von Herzen. Geschwister brauchen deine Unterstützung. Hey, wenn die Welt uns ablehnt und verfolgt, dann sollte doch zumindest die Gemeinde, unsere geistliche Familie, ein Zufluchtsort sein, wohin wir uns flüchten können, auch unsere Familien zu Hause. Ort, wo du angenommen bist, egal was, wo du geliebt bist, egal was. Und auch das ist wieder ein Zeugnis für die Welt. In Johannes 13 hat Jesus gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Vierte Einstellung ist, dass wir barmherzig sind. Nicht gesetzlich auf den Fehlern, auf den Schwächen des anderen rumhacken, sondern unser Fokus soll Barmherzigkeit sein, Mitgefühl, Wohlwollen mit dem anderen, Geduld, sehr gnädig sind, dass wir Fehler zudecken, dass wir einander ertragen, wie es auch an der anderen Stelle in der Bibel heißt. Und die fünfte Einstellung ist, dass wir demütig sind, nicht stolz, dass wir andere höher achten als uns selbst. Das war der dritte Punkt, wie wir leben sollen als Christen in schweren Zeiten. Fünf Einstellungen, die wir haben müssen. Vierter Punkt ist, unser Fokus soll sein, bewusst Gutes zu tun, statt Böses mit Bösem zu vergelten. Seht hier im Vers 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Also einer sagt dir irgendwas Böses oder was Schlechtes, nein, 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 nein. Und du sagst, nein, 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 nein. Passt auf, dass ihr nicht einander auffresst, schreibt der Paulus. Vergeltet nicht Böses mit Bösen und Scheltwort mit Scheltwort. Und das ist unsere Tendenz, oder? Und das ist, wie wir Menschen natürlich denken und reagieren. Das ist, wie die Welt funktioniert. Du bist nett zu mir, dann bin ich nett zu dir. Du haust mir die Zähne ein, dann haue ich dir mindestens zwei ein, oder? Leg noch ein bisschen was drauf. In Sprüchen 15, Vers 1 heißt es, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Und weil wir uns nicht dran halten, eskalieren unsere Konflikte. Mit unseren Partnern, mit Geschwistern in der Gemeinde. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Aber wenn wir Scheltwort mit Scheltwort vergelten, dann bauscht sich das immer weiter auf und der Teufel hat seine Freude und er tut das Seine, um damit einzuhaken und noch weiter zu schüren und zu entzweien. Er ist gekommen, um zu stehlen und zu entzweien, Ehen und Gemeinden, Geschwister wollen ihm keinen Raum geben dafür. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also wir wollen nicht Böses mit Bösem vergelten, das ist die menschliche Reaktion, sondern Böses mit Gutem. Das ist übernatürlich. Das geht nur in Beziehung mit Gott. Und er gibt uns hier zwei Gründe, warum wir das tun sollen. Erstens, wir sind dazu berufen, ein Segen zu sein. Das ist unsere Berufung als Christen. Da sind wir unserem Vater ähnlich, der die liebt, die eigentlich nicht liebenswert sind. Und zweitens, dass wir einen Segen erben. Dass wir Schätze im Himmel sammeln, aber ich glaube auch mehr, dass wir Segen hier erben, nämlich Frieden und Einheit. Verse 10 bis 12. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, wollt ihr das? Wer will das Leben lieben und gute Tage sehen? 3, 4? Die anderen wollen schlechte Tage sehen? Und ein ätzendes Leben? Okay, also wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, was soll der tun? Der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Das ist ein Zitat hier aus Psalm 34. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat, als er ungerecht verfolgt wurde von König Saul. Und er ist nach Gat geflohen zu den Feinden Israels und hat dort Schutz gesucht. Dort, wo niemand nach ihm suchen würde. Ist auch nicht so gut gelaufen, er musste sich verrückt stellen, damit er nicht von den Feinden umgebracht wird, war so ein Tiefpunkt in seinem Leben. Und diese verfolgten Christen und manchmal auch wir sind versucht, uns in die Welt zu flüchten, oder? Aber wir gehen zurück in unser altes Leben, in die Welt, dann haben wir unsere Ruhe von diesen ganzen geistigen Angriffen und Kampf und Anfechtungen und verfolgt werden. Ja, okay, da müssen wir unser normales christliches Verhalten ändern, wenn wir überleben, wenn wir uns anpassen wollen, müssen mitschwimmen mit der Welt. Und Petrus sagt uns, nee, tu das nicht. Willst du dein Leben lieben und gute Tage sehen? Und was ist der Schlüssel? Nicht, dass wir leben wie in der Welt, egoistisch und stolz und für unsere Lustbefriedigung und unsere Selbstverwirklichung, sondern das Gegenteil. Glück ist ein Nebenprodukt. Das finden wir nicht, wenn wir dem direkt nachjagen, selbstsüchtig. Glück ist ein Nebenprodukt davon, dass wir für Gott und für andere leben und anderen dienen. Und seht hier, er sagt, wer gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Also er hat vor allem unser Kommunikationsverhalten vor Augen. Worte können oft mehr verletzen als Schläge. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Und dann sagt er, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Also Gott ist mit dir, wenn du mit ihm bist. Er sieht dich, er hört dich, er wird dich beistehen. In der Chronik heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Aber dann seht im Kontrast dazu, das Angesicht des Herrn ist gegen die, welche Böses tun. Also wenn du Böses tust und Böses im Sinn hast, dann ist der allmächtige Gott persönlich gegen dich und du machst Gott zu deinem Widersacher. Also, 4. Punkt, wir wollen aktiv Gutes suchen und Böses mit Gutem vergelten. Der 5. Punkt ist, wenn du als Gerechter leidest, dass du dich als glücklich erachtest. Das ist nicht unsere natürliche Tendenz, oder? Nicht unser erster Gedanke, eher das Gegenteil. Schwere Zeiten, Anfechtungen, ah nee. Warum ich? Warum muss das mir passieren? Gott, warum lässt du das zu? Was für ein Unglück. Aber nee, er sagt hier im Vers 13, wer wird euch Böses tun wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid, also wir werden weniger Probleme mit unseren Mitmenschen haben, wenn wir Gutes tun, als wenn wir Böses tun. Aber wenn ihr auch leiden solltet, das kann auch mal passieren, dass wir trotzdem leiden, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Glücklich seid ihr in eurer Seele. Das ist ein schönes Wort, glückselig. Wie können wir glücklich sein in unserer Seele in ätzenden Umständen? Sicher nicht wegen der Umstände. Wir sind nicht Masochisten, dass wir sagen, oh, schlag mich, das ist so toll. Ja, wir können glücklich sein in unserer Seele trotz und in schweren Umständen. Warum? Weil Jesus in diesen Zeiten besondere Gnade schenkt und ein besonderes Gnadenwerk in uns und für uns tut. Hört, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Ihr kennt es alle. Er hat gesagt, glückselig, glücklich in ihrer Seele, die Armen im Geist. Nicht die Stolzen, sondern die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr sagt, wenn ihr verfolgt werdet, freut euch und jubelt, denn erstens ist es eine Bestätigung, dass ihr zu ihm gehört, dass ihr auf dem rechten Weg seid und er rechnet euch zu den Propheten Gottes. Und zweitens, ihr sammelt dadurch großen Lohn im Himmel. Also wir können uns freuen, wir können Vorfreude haben, indem wir vorausschauen, was es für unser Leben bewirken wird. Im Kapitel 4, Vers 14 schreibt Petrus, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Und deswegen werdet ihr verfolgt. Gottes Geist auf euch ist. Drittens, wir können glücklich sein in unserer Seele, denn Gott wird sichtbar in uns. Und in dieser Situation werden wir zugerüstet durch den Heiligen Geist. Also, vierter Punkt, warum wir glücklich sein können in unserer Seele, weil da besondere Gnade da ist, die sonst nicht da ist. Kapitel 5, Vers 10, hier im 1. Petrus. Der Gott der aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Gottes Gnaden werken in unserem Herzen in schweren Zeiten. 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also fünfter Punkt ist, er tröstet uns in und durch unsere Leiden. Und er rüstet uns zu, zum Dienst. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf euch kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, dass wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Also, fünfter Punkt, warum wir glücklich sein können in unserer Seele, wenn wir verfolgt werden, ist, es rüstet uns zu zum Dienst. Und das sechste ist, wir erfahren übernatürlichen Trost. Ihr könnt das zum Beispiel bei Stephanus sehen, dem ersten Märtyrer. Welche Gnade, welchen Trost er hatte. Konnte sogar für seine Mörder beten. Sein Angesicht strahlte wie das Gesicht eines Engels. Da war besondere Gnade da. Und ich denke, wir haben das erlebt in schweren Zeiten auch, wie Gott ganz besonders da ist und uns Gnade schenkt. Ich habe es zumindest erfahren. Der 7. Punkt ist, wir können uns freuen, weil das eine besondere Nähe von Jesus, eine besondere Jesus-Erfahrung. Im Philipper 3, Vers 10 betet Paulus, dass er ihn, Jesus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen will. Gemeinschaft mit Jesus, auch in unserem Leiden ganz besonders. Da ist eine besondere Jesus-Erfahrung drin. Und wir können uns freuen. 8. Punkt ist, es bringt Gott Lob und Herrlichkeit und Ehre. Das haben wir im Kapitel 1 in Vers 7 gesehen. Und das ist der Grund, warum wir hier sind, oder? Das ist der Zweck unseres Lebens, Gott zu verherrlichen. Und in schwierigen Zeiten haben wir eine ganz besondere Gelegenheit, Jesus in ganz besonderer Art und Weise zu verherrlichen. Und es verleiht unserem kurzen Leben hier wirklich einen besonderen Sinn und einen besonderen Wert. Und ich denke, wenn wir mal zurückschauen, am Ende unseres Lebens, auf diese schwierigen Zeiten, wo wir verfolgt wurden, und wenn wir die Frucht sehen, die das hervorgebracht hat, ich glaube, wir werden nicht traurig zurückschauen. Es wird uns nicht leid tun. Wir werden nicht sagen, oh, was für eine verlorene Zeit es war oder was für ein Jammer das war. Nee, ich glaube, wir werden besonders dankbar sein, gerade für diese Zeiten. Auch wenn das jetzt schwer vorstellbar ist. Aber wenn wir zurückschauen mit der ewigen Perspektive, werden wir dankbar sein dafür. Wir werden dankbar sein dafür, dass wir einer von denen sein durften, die dieses besondere Privileg hatten. Einer von denen Gott was Außerordentliches zugetraut hat. Und so der Punkt hier ist, der 5. Punkt ist, ändert eure Sichtweise, wenn ihr für Jesus verfolgt werdet oder wenn ihr leidet. Seht es als ein Vorrecht und nicht irgendwie als ein Jammer. 6. Vers 14 weiter. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt. Fürchtet euch nicht, habt keine Panik, habt keine Sorge. Sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Richtet euch auf Jesus aus. Psalm 23, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Haltet den Herrn, den Christus, unseren Retter, in eurem Herzen heilig. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Roland Werner übersetzt es so, setzt den Messias, den Herrn, in euren Herzen an die erste Stelle. Hoffnung für alle übersetzt es so, lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Also Jesus als heilig halten, als abgesondert halten von allem anderen. Er ist der Höchste, er ist unvergleichlich, er ist der Wertvollste, er ist der Einzige, der es wert ist, für ihn zu leben und zu sterben, wenn es sein muss. Jesus hat den höchsten Wert. Es gibt nichts anderes in dieser Welt, was es wert wäre. Und mit ihm identifiziert sein, ist das größte Vorrecht, was wir haben. Und ihm treu sein, ihn ehren mit unserem Leben, das ist das Wichtigste, was es gibt. Also haltet Jesus heilig in eurem Herzen. John Witherspoon hat gesagt, nur die Gottesfurcht kann uns von der Menschenfurcht befreien. Wenn ich eingenommen bin von Gott, wenn ich voll Ehrfurcht bin vor ihm, vor seiner Liebe für mich, vor dem, was er für mich getan hat, hey, dann ist es mir egal, was die Menschen denken. Oder zumindest ist mir viel wichtiger, was Gott denkt, als was die Menschen denken. Das setzt uns frei. Die Gottesfurcht vertreibt alle andere Furcht. Psalm 56, Vers 12. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Lukas 12, da sagt Jesus, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Schlimmste, was die Menschen uns antun können, ist uns in die Herrlichkeit befördern. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wir haben das gesungen vorhin. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das waren seine Umstände. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, irgendwelche geistlichen Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, gute Mächte, dämonische Mächte, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von ihm. Das Schlimmste, was Menschen uns tun können, ist, dass sie mich in seine Gegenwart befördern. Und das können sie auch nur tun, wenn er es zulässt. Also keine Angst. Haltet Jesus in eurem Herzen als den Heiligen, den Einzigartigen, den Einzigwürdigen. Siebtens, seid bereit, Zeugnis zu geben. Vers 15. Weiter. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung, machen wir da mal einen Punkt, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seid bereit, Zeugnis zu geben, wenn ihr durch schwere Zeiten geht, mit dieser Einstellung, die Petrus hier beschreibt. Wenn ihr so ein Leben lebt, ein Leben voll Gottvertrauen und Mut und Demut und Liebe und Kraft und Hoffnung und Freude und Frieden, wenn ihr Böses mit Gutem vergeltet, dann werden die Leute euch fragen, wie kannst du so leben in so widrigen Umständen? Was hast du, was wir nicht haben? Und dann kannst du antworten, Jesus. Ich habe eine Beziehung mit Gott und ich habe Frieden mit Gott durch Jesus, durch das, was er für mich getan hat. Ich habe eine Sicherheit auf die Herrlichkeit, auf herrliche Ewigkeit mit ihm. Ich habe seine Zusage, dass er mich nie verlassen wird, dass er immer bei mir sein wird. Das ist die Hoffnung in mir, das ist Jesus. Unsere Hoffnung ist eine Person. Und die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums ist auch Teil unserer geistlichen Waffenrüstung, sehen wir im Epheserbrief Kapitel 6. Und wenn wir ihn bezeugen, dann sollen wir das mit Sanftmut tun. Nicht ein Argument gewinnen, das ist nicht unser Ziel, sondern einfach ihn zu bezeugen. Und mit Ehrerbietung, mit Respekt vor Gott und auch unserem menschlichen Gegenüber. Nicht irgendwie von oben herab. Ich kann mich erinnern, habe ich nie vergessen, einen meiner ersten Evangelisationseinsätze in Wien. Und ich war damals frisch bekehrt und voll Begeisterung und da war eine Frau, die ja, war Jesus noch nicht so zugeneigt und ich wollte mit aller Kraft bekehren. Wisst ihr das, dass wir niemanden bekehren können? Das ist Gottes Werk. Nur Jesus kann Menschen Herzen zu sich ziehen. Was wir tun können, ist bezeugen. Aber ich habe mit der wirklich gestritten. Und ich wollte das Argument gewinnen. Und ich denke, ich habe es gewonnen. Das Problem war, ich habe dabei nicht die Frau gewonnen. Sondern im Gegenteil. Und da war auch sein lieber Bruder mit dabei bei dieser Evangelisation. Der saß im Rollstuhl und der saß daneben, hat sich das geduldig. Wahrscheinlich haben sich ihm die Zehennägel aufgestellt, aber er hat nichts gesagt. Er hat sich das geduldig angehört und danach hat er einfach gesagt, weißt du, ich habe zu Jesus gefunden, weil Menschen mich geliebt haben. Oh. Das habe ich nie vergessen. Also mit Sanftmut, mit Ehrerbietung wollen wir Jesus bezeugen. Und dann achtens, wir wollen in schweren Zeiten mit einem guten Gewissen leben. Vers 16 weiter. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgesagt wird. Wenn sie euch verleumden, dass es einfach nicht wahr ist, dass es üble Nachrede ist. Denn es ist besser, wenn es der Wille Gottes ist, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also ein gutes Gewissen. Irgendjemand hat mal gesagt, das Gewissen ist Gottes Denken in uns. Und jemand anderer hat mal gesagt, das Gewissen ist Gottes Gegenwart in uns. Die Bibel sagt es so, dass Gott sein Gesetz, das ist sein Charakter, dass Gott sein Gesetz in unser Herz gelegt hat. Hier einen Maßstab von dem, was richtig ist und dem, was falsch ist. Jemand hat mal gesagt, das Gewissen hindert uns nicht daran zu sündigen, aber es hindert uns daran, die Sünden zu genießen. Und wir können unser Gewissen manipulieren. 1. Timotheus spricht von einem befleckten Gewissen. Das ist dann so wie ein schmutziges Fenster, wo das Licht nicht mehr so reinscheinen kann. Aber von Natur aus, von Gott aus, hat Gott uns ein gutes Gewissen gegeben. Und ist das Gewissen ein guter Richter unserer Gedanken und unserer Taten, so wie es im Römerbrief heißt, es klagt an oder es entschuldigt uns. Unser Gewissen ist von Natur aus, wenn wir es nicht manipulieren, eigentlich ein ganz guter Führer. Paulus sagt, ich übe mich auch darin, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Und das soll auch unser Ziel sein, besonders in schweren Zeiten. Das ist besonders wichtig. Jemand hat mal gesagt, also es gibt dieses Sprichwort, ein gutes Gewissen ist ein fortwährendes Fest. Das ist auch eine Lebensqualität, wenn wir mit einem guten Gewissen leben können. Denn es ist besser, wenn es der Wille Gottes ist, für Gutes tun zu leiden, als für Böses zu tun. Gott hat die Kontrolle. Wenn Gott es zulässt, aber es ist besser für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Leute, wir leben in einer gefallenen Welt. Und das große Geheimnis ist, jeder Mensch wird leiden in dieser Welt. Die einzige Frage ist, willst du für Gutes tun leiden oder willst du für Böses tun leiden? Willst du als Christ leiden, weil du Christ bist, weil du Jesus nachfolgst, oder willst du leiden, weil du die Frucht deiner bösen Taten erntest und deiner schlechten Entscheidungen? Um hier bei diesen Beispielen, die uns Petrus letztes Mal gegeben hat, zu bleiben. Willst du leiden, weil dein Ehemann Jesus ablehnt und dir vielleicht das Leben schwer macht? Oder willst du leiden, weil du durch eine höllische Scheidung durchgehst? Willst du leiden, weil dein Chef sauer auf dich ist, weil du die linke Sache nicht mitmachen willst mit ihm? Oder willst du leiden, weil du in den Knast kommst wegen Bestechung oder sonst irgendeinem linken Ding? Ich meine, wofür willst du leiden? Für Gutes tun oder Schlechtes tun? Und wenn Leid zu dieser gefallenen Welt dazugehört, dann denke ich mir, dann will ich wenigstens für das Richtige leiden, für das Gute leiden. So ist mein Leiden es wenigstens wert. Lieber mit einem guten Gewissen leiden, als mit einem schlechten. Und Petrus zeigt uns wieder Jesus als Vorbild. Das könnte unser 8. Punkt sein. Ahmt Jesus nach. Vers 18, denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben. Einmal, ein für allemal. Nicht wie der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wie die Hohepriester im Alten Testament, die immer und immer wieder opfern mussten. Nee, Jesus hat ein für allemal sein perfektes Opfer für uns dargebracht. Auch nicht so, wie die Katholiken es sagen, dass Jesus in jeder Messe neu geopfert wird. Nee, Jesus ist einmal, ein für allemal für unsere Sünden gestorben. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Also Jesus war das ultimative Beispiel für jemanden, der ungerecht gelitten hat, für Gutes tun. Jesus hat sein ganzes Leben für andere gelebt. Und was haben sie dafür gemacht? Sie haben ihn an ein Kreuz geschlagen. Er, der Sündenlose, hat für die Sünder gelitten und durch uns Sünder gelitten. Der Gerechte für Ungerechte. Und durch Ungerechte. Ich meine, wir, unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz geschlagen und andere ungerechte Menschen haben das dann wirklich für uns getan. Aber wir haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und er hat unsere Sünden ans Kreuz getragen, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und so, wenn er das für uns getan hat, können wir für ihn ungerechtes Leid auf uns nehmen? Denke schon. Und dann haben wir hier sehr schwierige Verse. Der wurde uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Eine englische Übersetzung übersetzt es so: getötet im natürlichen Bereich, lebendig gemacht im geistigen Bereich. Also das physische Leben, das geistliche, übernatürliche Leben. Man spricht über Jesu Tod und seine Auferstehung hier. Römer 8 heißt es: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines inwohnenden Geistes. Und jetzt kommt man hier zum Abschluss, müsst ihr nochmal konzentrieren, war echt schwierige Verse. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren. Als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Alles klar? Bisschen schwierig hier, viele verschiedene Auslegungen. Was ist gemeint? Die Geister hier, sind damit geistliche Wesen gemeint, dämonische Wesen, oder sind da die Seelen von Menschen gemeint? Und was ist mit Gefängnis gemeint? Was meint er damit? Manche denken, dass von Dämonen hier die Rede ist, und zwar von denen wir im 1. Mose Kapitel 6 lesen, die zu den Töchtern der Menschen eingegangen sind und die gerichtet wurden und jetzt im Gefängnis aufbewahrt sind für das letzte Gericht. 2. Petrus 1, Vers 4 spricht davon. Und interessanterweise spricht der nächste Vers auch über Noah. Und nachdem Jesus für uns gestorben ist, hat Jesus zu diesen Geistern gepredigt. Nicht das Evangelium gepredigt. Dieses Wort predigen kann auch verkündigen einfach heißen. Also Jesus hat ihnen seinen Sieg verkündigt, dass er den Teufel und die Dämonen vollständig entwaffnet und besiegt hat. In Vers 22 wird uns hier gesagt, dass die Engel und die Mächte und die Kräfte ihm unterworfen sind. Wenn das die richtige Auslegung ist, dann erinnert uns das dran, dass wir leiden und kämpfen diesen geistlichen Kampf aus der Position des Sieges heraus. Andere legen es so aus, dass der Geist Gottes durch Noah zu den Menschen seiner Zeit gepredigt hat. Und was das Gefängnis ist, haben sie unterschiedliche Auslegungen. Zum Beispiel, dass das Gefängnis unsere gefallene Natur ist, dieser Leib, in dem wir sind. Aber manche sehen all diese Ereignisse erfüllt zur Zeit von Noah. Andere interpretieren die Geister als die Seelen von Menschen, aber das Gefängnis als das Totenreich. Dass Jesus, nachdem er gestorben ist, in das Totenreich gegangen ist, dort gepredigt hat zu den Rebellen und den Gläubigen, denen die frohe Botschaft verkündigt hat, das Evangelium, was er für sie getan hat, und dann sind die Gläubigen mit ihm auferstanden. Noch davon gibt es verschiedene Variationen. Und alle haben irgendwie so ein bisschen, alle Sichtweisen haben irgendwie so ihre Probleme. Ich persönlich halte es derzeit mit Martin Luther. Wisst ihr, was der gesagt hat? Ich weiß nicht, wovon Petrus hier spricht. Ehrlich, ich hatte nicht wirklich genug Zeit, um alle Argumente wirklich ins Detail zu studieren. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich noch nicht bereit, mich für eine Auslegung zu entscheiden. Aber lass uns hier auf das Klare beschränken. Noah war im Alten Testament ein Beispiel für jemanden, der gerecht war und durch Ungerechte gelitten hat. Und wir sehen auch hier die Langmut Gottes. Gott war gnädig. Eine lange Zeit hat er den Menschen für die Umkehr gegeben. 120 Jahre lang hat Noah an seiner Arche gebaut und das Gericht angekündigt. Wir sehen auch, dass nur 8 Menschen gerettet wurden. Was sagt uns das? Die Mehrheit hat nicht immer recht. Es ist besser, mit einer kleinen Schar für die Wahrheit zu leiden, als mit der Mehrheit verloren zu gehen. Vers 21. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch uns. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Auch wieder eine etwas schwierige Stelle. Ich finde es witzig, dass der Petrus über den Paulus schreibt, dass manches, was Paulus schreibt, schwer zu verstehen ist. Ich glaube, die schenken sich gegenseitig nichts. Also eine schwierige Stelle. Schwierige Stellen wollen wir immer durch klare Stellen interpretieren. Wir wollen nicht irgendwelche Lehren auf schwierigen Stellen aufbauen, wo nicht hundertprozentig klar ist, wie es gemeint ist. Also lasst uns diese Stelle hier durch die klaren Aussagen des Neuen Testaments interpretieren. Das Neue Testament sagt uns ganz klar, dass uns nicht das äußere Zeichen der Taufe rettet. Okay, das wird hier nicht gesagt, sondern was rettet uns? Der Glaube an Jesus Christus in unserem Herzen. Im 1. Korintherbrief hat Paulus gesagt, Gott hat ihn nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und hier, wenn die Taufe heilsnotwendig wäre, wäre das eine bedenkliche Aussage. Und denkt an den Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Der wurde nicht getauft und Jesus hat zu ihm gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also, was wir sagen können, ist, dass es hier sicher nicht meint, dass die Wassertaufe uns rettet. Andererseits können wir auch im Auge behalten, dass damals die Christen normalerweise gleich nachdem sie sich bekehrt haben, getauft wurden. Also es gab gar keine Christen, die nicht getauft waren. Niemand hätte damals im Leben dran gedacht, das zu trennen. Bekehrung und Taufe. Oder darüber nachzudenken, wie das ist mit Leuten, die als Babys getauft wurden. Es war kein Thema damals, diese Leute gab es nicht. Was wir wissen ist, dass die Wassertaufe ein äußeres Zeichen für unsere geistliche Taufe in Christus hinein ist, für unsere Identifikation mit Jesus. Und das ist das, was uns rettet. Lass uns den Vers 21 mal ohne die Klammerbemerkung lesen. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe durch die Auferstehung Jesu Christi. Also es geht um die Auferstehung. Die rettet uns. Und die Klammerbemerkung ist nicht das Ablegen der Unreinheit. Das ist eine Bitte um ein gutes Gewissen. Also die Wassertaufe ist nicht das, was uns reinwäscht von unseren Sünden. Das war das Blut Jesu, was er für uns getan hat. Die Wassertaufe ist das, was es uns zuspricht. Jesus hat dich reingewaschen von deinen Sünden. Das ist eine Zusprache, ein Siegel sozusagen nochmal. Du darfst es wirklich sinnlich erfahren, was Jesus für dich getan hat. Römer 6 wird gesagt, dass die Taufe den Tod des alten Menschen repräsentiert. Also wie in diesem Bild von der Sintflut, wie da die Sünder begraben wurden, aber Noah und seine Familie in der Arche erhöht wurden durch dasselbe Wasser. Diese Arche für uns ist jetzt Jesus. Jesus hat uns gerettet. Er hat uns erhöht. Er hat uns auferweckt zu einem neuen Leben. Und in der Wassertaufe bekennen wir uns zu ihm. Und das ist ein Grund, warum wir verfolgt werden. Dieses Leben ist ein ewiges Leben. Und mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Der Tod ist nur ein Geburtskanal, ein Übergang in das wahre Leben. Und es gilt auch für die Zukunft, er wird uns auferwecken. Also Jesus als Gerechter, er hat gelitten, er ist auferstanden. Wenn wir als Gerechte leiden, dann ist es eigentlich auch eine Ermutigung für uns, dass wir mit Jesus auferstanden sind schon und mit ihm auferstehen werden. Vers 22, der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Alles ist unter seinen Füßen. Und wisst ihr was? Die Bibel sagt uns, dass wir in Christus schon mit ihm sitzen, zu Rechten Gottes, auf seinem Platz der Autorität im Himmel. Also, neunte Sache wäre, in unserem geistigen Kampf, in dem wir hier stehen, ist Jesus der Sieger. Und wir sind mit ihm Sieger. Und wir haben Autorität und deswegen können wir mit Zuversicht kämpfen. Also wir Christen mögen physisch leiden wie Christus, aber wir werden geistlich triumphieren. Und wir machen heute mal Schluss an dem Punkt. Ich weiß nicht, ob es ein logischer Punkt ist, aber wir sind einfach am Ende unserer Zeit. Wir werden nächstes Mal weitermachen, da geht es um dasselbe Thema. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Es ist eine Tatsache, dass wir Menschen leiden müssen in dieser Welt und es ist eine Tatsache, dass wir Christen nicht immer beliebt sein werden in dieser Welt. Und ich danke dir, Gott, dass du uns nicht im Regen stehen lässt, sondern dass du uns wirklich auch zeigst und sagst, wie wir durch diese schwierigen Zeiten in unserem Leben durchgehen können. Und so bitte ich dich, Herr, hilf uns das persönlich anzuwenden auf unser Leben und umzusetzen und unsere Einstellung zu ändern, unsere Sichtweise zu ändern und wirklich mit Mut und mit dem Sinn, dass wir Gutes tun wollen und Zeugen für dich sein wollen, unser Leben leben, egal was passiert. Stärk uns dazu und rüst uns zu durch deinen Geist, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.